Es ist ein paar Monate her, am 13. Juli saß ich mit einigen Männern auf einer engen Berghütte zusammen und weil da so wenig Platz war, setzten sich auch noch andere Leute zu uns. Und wenn du den Fritz dabei hast, dann dauert es nicht lange und du bist mit den Menschen über den Glauben im Gespräch. Und über den Glauben zu sprechen, war recht unkompliziert, da war doch irgendwo ein Interesse da. Als man dann auf Gott zu sprechen kam, gab es schon die ein oder andere unterschiedliche Meinung. Ja, wir glauben auch an Gott, aber so wie ihr sehen wir das nicht. Und als man dann zur Schöpfung oder auf die Schöpfung zu sprechen kam, da war man ganz anderer Meinung plötzlich. Und als wir dann sagten, oder Fritz sagte, ja, wir glauben, dass Gott die Welt erschaffen hat, dann konnten die anderen am Tisch nicht mehr so richtig mit und sagten, also das können wir uns beim besten Willen nicht vorstellen. Und da sind wir mitten in unserem heutigen Thema. Wir beginnen heute mit der Betrachtung, mit der Auslegung des ersten Buches Mose. Letzte Woche hatte Martin eine Einführung gegeben und wir betrachten heute die ersten beiden Verse. Und so könnt ihr eure Bibel aufschlagen, ganz am Anfang, nach irgendwelchen Einleitungsregistern, 1. Mose Kapitel 1, die Verse 1 bis 2. Da steht, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Die Erde aber war wüst und leer und es lag Finsternis auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Lasst uns noch mal beten. Vater, wir danken dir für deine Offenbarung. Wir danken dir, dass dein Wort wahr ist und dass wir uns darauf verlassen dürfen. Wir wollen dich bitten, hilf uns, das zu verstehen, was da steht, aber auch für unser Leben dann irgendwie Konsequenzen zu ziehen, dass wir erkennen, was hat das Ganze dann auch mit uns zu tun. Herr, gib mir Gnade zum Reden und uns allen zum Hören und zum Umsetzen im Alltag. Amen. Ja, heute betrachten wir die ersten beiden Verse des ersten Kapitels. Vers 1 hat die Schöpfung des Himmels und der Erde zum Inhalt. Vers 2 beschreibt dann den Zustand der Erde. Also beginnen wir mit Vers 1. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. In diesen wenigen Worten erfahren wir Grundlegendes über die Schöpfung. Nämlich einmal, woher kommt denn alles? Woher kommt denn diese ganze Welt? Wir erfahren etwas über den Zeitpunkt der Schöpfung, die Entstehungsart und über den Umfang der Schöpfung. Beginnen wir mit dem Ursprung der Welt. Also die Frage, woher kommt denn die Welt eigentlich? Wie ist sie denn eigentlich entstanden? Und ich würde mich wundern, wenn nicht jeder von euch sich schon mal diese Frage irgendwann im Leben gestellt hat und vielleicht auch zu einem Ergebnis gekommen ist. Der größte Philosoph macht sich über diese Frage Gedanken und ich meine auch, sobald Kinder anfangen irgendwie zu denken, dass man auch darüber nachdenkt, ja, wie ist denn das alles irgendwie entstanden? Und das ist eine der Fragen, die uns doch wirklich bewegt und die uns auf dem Herzen brennt. Den Wissenschaftler genauso wie die Hausfrau, oder? Jeden geht diese Frage an. Und dabei geht es bei der Antwort nicht nur darum, dass wir Wissen vermittelt bekommen, sondern es geht letztendlich darum, was ist meine Identität? Warum lebe ich denn eigentlich? Warum gibt es denn diese Welt? Es geht also bei dieser Frage letztendlich um den Sinn und Zweck meines Lebens. Und gleich im ersten Satz, so völlig unvorbereitet, kommt eine Offenbarung Gottes. Da gibt es keine Einleitung, da gibt es kein Vorwort, da gibt es eine Offenbarung Gottes und die heißt, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und wir erfahren sofort, Gott ist derjenige, der diese Welt erschaffen hat. Die Welt hat ihren Ursprung in Gott. Gott ist der Schöpfer der Himmel und der Erde. McIntosh schreibt, Dieser erste Ausspruch der Heiligen Schrift versetzt uns in die Gegenwart dessen, der die unerschöpfliche Quelle aller wahren Segnung ist. Die erste Offenbarung in der Schrift ist die Vorstellung Gottes als Schöpfer. Gott offenbart sich selbst als der Ursprung aller Schöpfung. Wenn ihr, ja, oder anders gesagt, im Hebräischen steht für das deutsche Wort Gott das hebräische Wort Elohim. El bedeutet ganz schlicht und einfach übersetzt Gott. Das leitet sich von Stärke oder auch von Furcht ab. Also Gott der Starke oder Gott der zu fürchten ist, ist der Schöpfer dieser Welt. Viele von euch kennen bestimmt dieses Wort El in Verbindung mit anderen Beinamen oder Attributen. Zum Beispiel habt ihr schon mal gehört El Shaddai, das heißt El, Gott, der Allmächtige. Interessanterweise steht dieses Wort Elohim im Plural. Und da ist es immer gut, wenn man ein Buch von Arnold Fruchtenbaum zur Hand hat, er kann das immer ganz gut erklären. Und er sagt, die Endung im Hebräischen ist die männliche Mehrzahl. Und er führt weiter aus, dieses Wort beweist keine Vielzahl, noch weniger die Dreieinigkeit. Trotzdem öffnet es eindeutig die Tür für die Vorstellung einer Mehrheit innerhalb Gottes. Wir betrachten ja gerade erst den ersten Vers der Bibel. Und da können wir nicht erwarten, dass uns in den ersten 5, 6, 7 Worten eine vollständige Offenbarung Gottes zuteil wird. Wir werden auch in diesen ersten Versen nicht alles über die Schöpfung erfahren. Dafür gibt es ja noch weitere Verse danach und noch weitere Predigten, wo wir uns das alles anschauen können. Am Ende der Bibel, wenn wir die Bibel von vorne bis hinten durchgelesen haben, dann haben wir ein viel besseres Verständnis von dem, wer Gott ist und was er getan hat von seinem ganzen Wesen. Aber selbst hier erfahren wir schon, dass Gott der Schöpfer ist. Mehr wird uns im Laufe des Bibellesens dann noch mitgeteilt. Zum Beispiel, wenn wir dann zu Jesaja kommen, Jesaja Kapitel 42, Vers 5, da wird uns der Name Gottes mitgeteilt, der die Welt erschaffen hat. Wir stellen das auch an anderen Stellen fest, aber hier wird es nochmal ganz deutlich. Da heißt es, so spricht Gott, der Herr, der die Himmel schuf und ausspannte und die Erde ausbreitete samt ihrem Gewächs, der dem Volk auf ihr Odem gab und den Geist denen, die darauf wandeln. Also der erste Vers in der Bibel lässt noch eine gewisse Freiheit zu sagen, da steht nur Gott hat die Welt erschaffen. Und wenn wir dann fragen, wer ist denn dieser Gott, der die Welt erschaffen hat, dann erfahren wir das an anderen Stellen in der Bibel, so wie zum Beispiel hier in Jesaja 42. Da steht das Wort Herr. Und sicherlich habt ihr, wenn ihr die Bibel aufschlagt, euch das auch schon mal, ist euch das aufgefallen, dass manchmal das Wort Herr groß geschrieben ist. Und wenn das der Fall ist, dann wird hier, dann steht hier im Urtext für das deutsche Wort Herr der hebräische Name Jahwe, also der Name Gottes. Das ist der Gott, wie er sich Mose offenbart hat mit den Worten Ich bin. Und so wird uns hier deutlich, wer dieser Schöpfergott ist. Aber wie gesagt, das erfahren wir Schritt für Schritt, wenn wir dann die Schrift lesen. Und dann im Neuen Testament, da wird natürlich auch deutlich, da wird diese Offenbarung auch vollständig, da erfahren wir, dass der Herr Jesus Christus der Schöpfer ist Himmels und der Erde. Zum Beispiel im Kolosserbrief Kapitel 1, Vers 15, da steht über ihn, ich habe eigentlich gedacht, dass du das heute Morgen liest, aber du hast dann aus Kapitel 2 gelesen, aber dann lese ich es eben jetzt. Also Kapitel 1, Vers 15, dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Und hier ist von dem Herrn Jesus Christus die Rede. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn erschaffen. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Und wenn wir dann noch Vers 2 dazu nehmen, das schauen wir uns später an, da sehen wir auch, dass der Heilige Geist, der Geist Gottes, bei der Schöpfung beteiligt ist. Und so gibt es keinen Zweifel, dass der Schöpfer der Himmel und der Erde der dreieinige Gott ist. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das ist die Offenbarung der Schrift. Hier erfahren wir also, wer für das Dasein der Welt zuständig war. Wer dafür, wenn wir es so sagen wollen, die Verantwortung trägt. Gott ist der Schöpfer. Jesus ist der Schöpfer. Und wenn wir diese Aussage als positive Aussage sehen, dann können wir gleichzeitig einige negative Aussagen machen, nämlich wie ist denn die Welt nicht ins Leben gekommen? Zum Beispiel schließt diese Aussage, der Vers 1, bereits aus, dass die Welt zufällig entstanden ist. Gott kann nicht auf der einen Seite der Schöpfer sein und auf der anderen Seite kann sich die Welt in einem Prozess, den sie vielleicht selbst in Gang gesetzt hat, was ja auch gar nicht geht, über Jahrmilliarden und wie lange auch immer entstanden sein. Beides schließt sich gegenseitig aus. Wenn Gott der Schöpfer ist, dann kann die Welt nicht durch Zufall entstanden sein. Und wenn der Gott, der sich hier als Vater, Sohn und Heiliger Geist in der Schrift offenbart, der Schöpfer ist, dann kann nicht ein anderer Gott der Schöpfer sein. Also haben wir hier gleich Aussagen, wie die Welt nicht entstanden sein kann. Die Welt hat eindeutig ihren Ursprung in dem Gott der Bibel. Kommen wir auf zum zweiten, nämlich die Art der Entstehung. Wir stellen die Frage, was hat Gott eigentlich getan? Und wieder gibt uns die Schrift die Antwort, der Vers 1, es heißt, Gott schuf. Es war also ein bewusstes Handeln Gottes, mit dem er diese Welt ins Dasein rief. Es ist nicht etwas, dass Gott was ausgelöst hat und dann ist etwas weiter entstanden, sondern es ist ein Schöpfungsakt Gottes, der hier beschrieben wird. Im Hebräischen steht das Wort bara. Und lassen wir hier wieder Fruchtenbaum zu Wort kommen, weil der kann das besser erklären als ich. Er sagt, der hebräische Ausdruck bara ist ein Begriff, der nur für Gott und einzig für das Werk gebraucht wird, das allein Gott tun kann. Niemals wird es für Dinge gebraucht, die der Mensch tut. Es kann bedeuten, etwas aus dem Nichts zu schaffen, kann jedoch auch die Schöpfung aus dem Etwas bezeichnen. Die Welt, die Himmel und die Erde wurden aus dem Nichts erschaffen. Vielleicht habt ihr schon mal den lateinischen Ausdruck dafür gehört, ex nihilo, aus dem Nichts. Da war nichts, aus dem man hätte etwas machen können. Es war ja noch nichts da. Der Einzige, der da war, war Gott. Und Gott hat alles, was ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, ins Leben gerufen. Es gab keine Materie, es gab nichts. Und wir werden dann später sehen, wie Gott, nachdem er aus dem Nichts die Materie und die Zeit erschaffen hatte, wie er dann die Erde geformt hat und wie er die ganze Schöpfung vollendet hat. Das wird dann in den nächsten Predigten ausgeführt werden. Wichtig ist, Gott hat aus dem Nichts ganz bewusst kreiert, geschaffen. Er hat es so getan, wie er es wollte. Er hat nicht irgendwie einen Anstoß gegeben und sich die Welt dann einem Prozess überlassen oder einer Eigenentwicklung überlassen, sondern Gott hat erschaffen. Die Schreiber des Neuen Testaments bestätigen dies. Johannes 1, Vers 1. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Da geht es wieder um den Herrn Jesus Christus. Dieser war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden. Und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Also Gott hat aus dem Nichts erschaffen. Betrachten wir als nächstes den Gegenstand der Schöpfung. Wir stellen die Frage, was wurde denn erschaffen? Und die Antwort finden wir auch, die Himmel und die Erde. Auch das Wort Himmel steht in der Mehrzahl. Es gehört also alles dazu, was irgendwie geschaffen wurde, was Teil des Universums ist. Hierdurch wird deutlich, dass die erschaffene Welt nicht dort endet, was wir Himmel nennen. Wir gucken zum Himmel und sagen, ach, heute ist der Himmel aber bedeckt, schade. Aber die Schöpfung Gottes geht über den Himmel hinaus, wie wir ihn so als Himmel bezeichnen, sondern die Schrift spricht von mehreren Himmeln und damit ist auch das ganze Universum gemeint, dass Gott das alles erschaffen hat. Das wird auch bestätigt zum Beispiel durch Paulus, der schreibt im 2. Korintherbrief, dass er einmal bis in den 3. Himmel entrückt wurde. Es gibt also nicht nur ein oder zwei Himmel, es gibt also mindestens 3 Himmel, die Gott erschaffen hat. Also das ist, denke ich, wichtig. Gott hat Himmel, die Himmel, alles, das ganze Universum und natürlich auch die Erde als Bestandteil davon erschaffen. Als letztes betrachten wir in Vers 1 den Zeitpunkt der Schöpfung und wir fragen also, wann wurde das alles erschaffen? Und auch hier ist die Antwort ja vielleicht für manche etwas unbefriedigend, denn es wird ganz schlicht und einfach gesagt, im Anfang. Im Anfang erschuf Gott die Himmel und die Erde. Es wird nicht gesagt, wann dieser Anfang war. Also Mose, der das ja niedergeschrieben hat, der hätte ja sagen können, vor so und so vielen Jahren hat Gott die Erde erschaffen. Aber das macht er nicht. Es wird uns einzig mitgeteilt, im Anfang wurde Himmel und Erde erschaffen. Aber eins wird dadurch deutlich, mit dem Schöpfungsakt Gottes oder der Schöpfungsakt Gottes legt den Zeitpunkt des Anfangs fest. Gewissermaßen beginnt die Uhr zu ticken, die Zeituhr zu ticken mit dem Schöpfungsakt Gottes, mit 1. Mose 1, Vers 1. Davor gab es nur Gott. Da gab es keine Schöpfung, da gab es keine Zeit, da gab es nichts außer Gott. Und hier wird uns mitgeteilt, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Wir haben jetzt also einiges gehört in Vers 1 über den Schöpfer, über den Ursprung der Schöpfung, über den Gegenstand der Schöpfung, über die Art der Schöpfung und über den Zeitpunkt der Schöpfung. Kommen wir nun zu Vers 2. In diesem offenbart Gott etwas über den Zustand der Erde. Und es folgen 3 Aussagen. Ich lese Vers 2. Die Erde aber war wüst und leer. Und es lag Finsternis auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und bevor wir jetzt näher auf diese Aussagen eingehen, möchte ich mit euch oder über eine grundlegende Frage eher nachdenken. Denn das beschäftigt die Theologen. Und wenn ihr Bücher lest über die Schöpfung, über das erste Buch Mose, über diese Versen, da taucht immer wieder eine Frage auf und die heißt, in welchem Verhältnis steht denn der Vers 1 zu Vers 2. Martin Lloyd-Jones hat geschrieben, die Frage ist, oder die eine ist, dass diese Verse die 2 Schritte eines Prozesses beschreiben, während die andere besagt, dass es eine zeitliche Lücke zwischen den beiden gegeben hat. Es gibt also verschiedene Sichtweisen, wie hängen denn die Verse 1 und 2 zusammen. Die einen sagen, das ist alles eins, das gehört alles zum ersten Schöpfungstag und andere sagen, da gibt es zwischen dem Vers 1 und Vers 2 eine Lücke und wir wollen uns das dann später betrachten, wie sind denn diese beiden Sichtweisen. Es gibt noch viel mehr Sichtweisen, um euch da zu beruhigen, aber die werden wir nicht alle betrachten, aber diese 2 sind die, die in Leuten, die die Bibel ernst nehmen, doch die wahrscheinlichsten sind und deswegen werde ich die 2 Dinge auch vorstellen. Davor noch etwas Grundsätzliches. Wenn wir die Schrift auslegen, also wenn wir die Bedeutung verstehen wollen, müssen wir mehrere Dinge berücksichtigen. Zum einen müssen wir erstmal gucken, was sagt denn eigentlich dieser Text? Was steht denn eigentlich in diesem Satz? Was bedeuten die Worte? Und dabei ist natürlich auch der Zusammenhang wichtig. Und wenn wir das dann entdeckt haben und herausgefunden haben, dann schauen wir, wie steht denn diese Aussage der Schrift mit der Gesamtbotschaft der Bibel gibt es etwas, was ich jetzt herausgefunden habe, was vielleicht mit der Schrift gar nicht übereinstimmt. Also ich muss immer die komplette Schrift berücksichtigen. Das ist bei der Schöpfung ganz interessant, denn in der ganzen Schrift wird davon geredet, dass Gott der Schöpfer ist. Das wird von vorne bis hinten bestätigt. Und so ist es immer gut, wenn wir die ganze Schrift zu Rate ziehen, wenn wir die Bibel auslegen. Was wir aber nicht tun, und das finde ich ganz wichtig, das nochmal zu erwähnen, wir passen unsere Auslegung der Schrift nicht Dingen an, die von außerhalb der Bibel kommen. Also wenn jetzt irgendein Wissenschaftler sagt, vor 100 Millionen Jahren hat es Menschen gegeben, die haben wir jetzt in Afrika entdeckt oder vor 1 Million Jahren, ist egal, dann können wir nicht sagen, ach, jetzt hat ein Wissenschaftler das herausgefunden und dann interpretieren wir die Bibel nach dem, was die Wissenschaftler uns gesagt haben. Das ist etwas, wie wir die Bibel nicht auslegen dürfen. Also wir legen die Bibel nicht aus aufgrund der jetzigen Sichtweise der Welt oder der Wissenschaft oder sonst irgendwas, sondern die Schrift muss für sich selbst sprechen. Kommen wir nun zu den beiden Theorien, wie Vers 1 und Vers 2 zusammenhängen. Die erste nennt sich Urschöpfungstheorie. Diese Sicht betrachtet den Vers 1 als Teil des ersten Schöpfungstages. Nach dieser Sichtweise beschreibt Vers 2 den Zustand der Erde direkt nach der Schöpfung, der Himmel und Erde. Es handelt sich demnach also um den Rohzustand der Erde nach Vers 1. Die Ordnung des Universums, die Gestaltung der Erde und die Erschaffung des Lebens erfolgte an diesen und den nächsten 5 Tagen. Die Erde war wüst und leer und es lag Finsternis auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Wenn da steht, die Erde war wüst und leer, dann ist nach dieser Sicht einfach die Aussage, die Erde war noch nicht geformt, sie war noch nicht in den 6 Tagen so hergestellt, wie wir sie dann nach der Schöpfung kennen. Das eigentliche Leben war noch nicht da. Es gab noch kein Leben auf der Erde. Es gab noch nichts, was da herumgekrochen ist. Es war einfach wüst und leer. Auch Finsternis war auf der Tiefe. Das können wir dann so verstehen. Das Licht war noch nicht erschaffen. Das geschieht erst in Vers 3. Es war ja noch finster. Es gab noch kein Licht. Und die nächste Aussage, der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Die Elemente der Erde mitsamt dem Wasser waren bereits in Vers 1 erschaffen. Das lesen wir. In diesem Vers wird deutlich, dass nicht nur der Vater und der Herr Jesus an der Schöpfung beteiligt waren, sondern auch der Heilige Geist. Das hebräische Wort für schweben entspricht dem Wort brüten. Und so könnte man sagen, vom ersten Tag an war es Gott, der wie eine Henne über ihren Küken, über seiner Schöpfung wachte und sie förmlich ausbrütete, gestaltete, damit die Schöpfung dann Leben bekam. John MacArthur, der ein Befürworter dieser Urschöpfungstheorie ist, fasst zusammen, die Erde war eine unentwickelte, ungeformte und leblose im Weltall schwebende Masse, bedeckt von Wasser und umgeben von Finsternis. Und der Geist Gottes schwebte über ihr. Er war es, der die Formen der noch formlosen Masse und die Fülle dessen sah, was jetzt noch leer war. Und ich finde auch, dass diese Sichtweise dem Gesamtkontext der Bibel sehr gerecht wird. Denn weder hier noch sonst irgendwo in der Schrift wird klar gelehrt, dass die Himmel und die Erde an mehr als 6 Tagen erschaffen wurde. Also diese erste Sichtweise beschreibt, sagt 1. Mose 1 bis Ende des Kapitels sind 6 Tage und das ist Teil des ersten Schöpfungstages. Hören wir nochmal John MacArthur. Er sagt, in Vers 1 wird uns ein Gesamtüberblick gegeben. Der Rest von 1. Mose Kapitel 1 beschreibt den genauen Ablauf der kreativen Schöpfung Gottes. Nachdem der erste Tag aus der Ewigkeit heraus entstanden war, finden wir die Erde in einem öden und kahlen Zustand. Und ich denke mal, dass viele Bibelleser, auch viele von euch, das ganz genauso sehen. Ja, 1. Mose 1 ist Teil des ersten Schöpfungstages. Ich möchte euch aber noch die zweite Betrachtungsweise vorstellen, die sogenannte Lückentheorie. Und hierzu möchte ich wieder Arnold Fruchtenbaum zitieren, der diese Sichtweise vertritt. Und ihr seht schon, John MacArthur und Fruchtenbaum, das sind alles Leute, die wir sehr schätzen, die wir für ihre Bibelkenntnis schätzen, und dennoch liegen sie in diesem Punkt auseinander. Sie haben also eine unterschiedliche Sichtweise. Er schreibt, 1. Mose 1, Vers 1 beschreibt die ursprüngliche Schöpfung in Vollkommenheit. Gott erschuf die Himmel und die Erde als vollkommen. Zwischen den Versen 1 und 2 liegt dann eine zeitliche Lücke, und in dieser Zeitlücke ereignete sich der Fall Satans, der zum Chaos in Vers 2 führte. Ab Vers 3 beginnt dann die Neuschöpfung der Erde in 6 Tagen. Also laut dieser Sichtweise wurde der Himmel und die Erde, 1. Mose 1, geschaffen. Danach passierte etwas, nämlich der Fall Satans, und dann kommt es zu einer Neuschöpfung der Erde ab Vers 3. Warum kann auch diese Sichtweise vertreten werden und warum tun das viele Leute, zum Beispiel auch Scofield, der ja der Herausgeber der Scofield-Bibel ist? Schauen wir diese einzelnen Worte nochmal an, die hier gebraucht werden, und sie legen also sehr viel Wert auf die eigentliche Auslegung der Worte. Die Erde war wüst und leer. Und die erste Sichtweise ist dann schon mal, dass es hier nicht heißt, die Erde war wüst und leer, sondern die Erde wurde wüst und leer. Das ist laut Fruchtenbaum die korrekte Übersetzung. Manche von euch kennen den Begriff Tohu Wabohu. Meine Frau sagte mir voller Freude in diesen Tagen, weißt du eigentlich, was Tohu Wabohu bedeutet? Und ich weiß nicht, kennt ihr den Begriff Tohu Wabohu? Wenn ihr Kinder habt und ihr kommt in ein Kinderzimmer und dann sagst du vielleicht, was ist denn das hier für ein Tohu Wabohu? So kenne ich diesen Ursprung des Wortes. Was ist denn das hier für eine Unordnung? Und das ist das Wort, das hier im Hebräischen auch gebraucht wird, oder die Worte im Hebräischen, wüst und leer, Tohu Wabohu. Und immer wenn sonst in der Schrift dieses Wort wüst und leer gebraucht wird, dann ist es eine Folge von Gottes Gericht. Zum Beispiel in Jeremia 4, Vers 23 und in Jesaja 34, Vers 11. Dann heißt es, die Erde war wüst und leer. Warum? Weil Gott Gericht geübt hat. Und jetzt sagt Fruchtenbaum, aus diesem Grund müssen wir auch hieraus schließen, dass ein Gericht Gottes stattgefunden hat. Er hat die Erde nicht in einem unordentlichen Zustand erschaffen, sondern dieses Tohu Wabohu, dieses Wüste und Leere, ist Folge eines Gerichts, und dieses Gericht ist wiederum Folge des Falles Satans. Ich möchte jetzt nicht näher auf den Fall Satans eingehen, weil das sprengt unsere Zeit heute. Das Gleiche oder Ähnliches sagt er dann, es lag Finsternis auf der Tiefe. Finsternis im Alten Testament ist laut Fruchtenbaum und anderer immer negativ belegt. Es kennzeichnet Gottlosigkeit, es kennzeichnet Gericht. Und deswegen ist das für ihn auch ein Argument zu sagen, diese Finsternis auf der Tiefe ist Folge eines göttlichen Gerichts. Der Geist Gottes schwebte über den Wassern, da ist die Auslegung relativ gleich. Fruchtenbaum ergänzt noch, die Formlosigkeit und die unheilvolle Finsternis wurde durch den Geist Gottes in Zaum gehalten, dass sich die nicht also noch mehr ausbreitete. Ich möchte das kurz bewerten. Ich denke, beide Gruppen haben gute Argumente für ihre Sichtweise. Ich möchte euch die beiden einfach nur mal vorstellen, und man kann das nicht erschöpfend erklären in so kurzer Zeit. Uns muss allerdings bewusst sein, wenn wir uns auf diese Lückentheorie versteifen, wenn wir sagen, ja, die nehmen wir an, dann nehmen wir Abschied von der eigentlichen 6-Tage-Schöpfung. Dann ist die Schöpfung nicht mehr in 6 Tagen geschehen, sondern dann sprechen wir von einer Neuschöpfung in 6 Tagen, die dann in 1. Mose 1, Vers 3 beginnt. Das ist etwas, was meinen Verstand überfordert. Ich muss mich da also auch letztendlich auf Leute beziehen, die mehr Ahnung haben und die Leute, die mehr Ahnung haben, sind sich auch nicht einig. Aber das macht keinen, das ist eine zweitrangige Sache in diesem Punkt. Dass Gott die Welt erschaffen hat, das steht außer Zweifel. Wie das im Detail war, da können wir unterschiedlicher Meinung sein. Gut, schließen wir hier die Verse 1 bis 2 ab und kommen jetzt zu der Frage, was können wir denn aufgrund der Schöpfung über Gott eigentlich wissen? Was erfahren wir denn in diesem ersten oder zweiten Vers über Gott? Können wir da schon etwas erfahren? Wissen wir da etwas, außer dass er der Schöpfer ist? Und dann die zweite Frage, die uns natürlich beschäftigen muss, was hat das Ganze dann mit mir zu tun? Welche Reaktion ist denn für mich als Mensch angemessen, wenn ich erkenne, Gott ist der Schöpfer? Und diese beiden Fragen wollen wir jetzt betrachten und das aber auch nur recht kurz eigentlich machen, weil da gibt es ganz vieles und das können wir nicht alles ausführen, aber es gibt doch einige Dinge an erster Stelle, die wir über Gott aufgrund dieses Verses wissen können. Was würdet ihr denn sagen? Was erfahre ich denn aufgrund der Tatsache, dass Gott der Schöpfer ist, über Gott? Habt ihr euch da schon mal Gedanken gemacht? Was erfahre ich über das Wesen Gottes darüber? Also das Erste, denke ich, was viele sagen werden, wir erfahren darüber etwas über die Macht Gottes, über die Größe Gottes, oder? Das ist doch das, wo man zuerst daran denkt. Es braucht schon einen überaus gewaltigen Gott, der so etwas Großes wie Himmel und Erde erschaffen kann. Und das in 6 Tagen. Paulus bestätigt das im Römerbrief Kapitel 1, Vers 20. Er sagt, denn Gottes unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen. Also wenn wir jetzt mal innehalten und nachdenken und wenn wir die Schöpfung anschauen, die Größe der Schöpfung, dann erkennen wir darin Gottes Größe und Macht. Und ich möchte noch hinzufügen, Gottes Weisheit. Denn wie das alles gemacht wurde, das ist schon überwältigend. Es gibt in Berlin eine Großbaustelle. An der arbeiten seit ungefähr 10 Jahren täglich 300 Menschen, um hoffentlich mal einen Flughafen fertig zu kriegen. Das ganze Bauprojekt ist ungefähr so groß wie 1500 Fußballfelder. Und wenn man das auf die Fläche Deutschlands runterrechnet, und wenn ich richtig gerechnet habe, dann sind es 0,004%. Es ist natürlich schon schwierig, so einen Flughafen zu bauen. Insbesondere, wenn man Kabel für die Rauchmelder einziehen muss und das muss dann alles funktionieren und verschiedene Teams sind da am Arbeiten und dann kann natürlich schon mal was schiefgehen. Aber habt ihr mal gesehen, wie viele Arbeitsstunden da schon drin hängen, um so einen kleinen, mickrigen Flughafen zu bauen? Und wenn man dann schaut, nicht nur die Erde, nicht nur Himmel und Erde, sondern das ganze Universum wurde von Gott aus dem Nichts erschaffen. Es wurde in 6 Tagen erschaffen. Das ist eine Größe Gottes, die unvorstellbar ist, die so riesengroß ist. Da kann man nur ins Staunen kommen. Aber es zeigt uns etwas von dem Wesen Gottes über seine Größe. Und wenn man dann auch sieht, das funktioniert er auch noch alles irgendwie, dann sehen wir auch die Weisheit Gottes darin. Also das ist das Erste, was mir so bewusst wird, die Macht Gottes. Das Zweite, die Ewigkeit Gottes. Psalm 90, Vers 2. Ehe die Berge wurden und du die Erde und den Erdkreis hervorbrachtest, ja von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Also darüber nachzudenken, Gott war schon, bevor irgendetwas anderes war. Gott ist kein geschaffenes Wesen. Gott ist selbst existent. Er war vor der Schöpfung. Gott war vor der Zeit. Ich denke mal, die Predigt dauert bis jetzt ungefähr 30 Minuten. Und vielleicht denkst du, oh, das ist ja schon wieder ganz schön lang. Ja, aber denk doch mal über andere Zeiträume nach. Wenn wir mal an unser Leben denken, was sind 30 Minuten über 80 Lebensjahre? 80 Lebensjahre, gerade wenn man so jung ist wie ihr, dann denkt man, das ist ja noch richtig lang. Aber wenn wir mal so auf der anderen Seite der 40, 50 sind, dann denkt man, oh, wie schnell geht die Zeit rum. Jesus hat vor ungefähr 2000 Jahren gelebt. Was für ein langer Zeitraum. Und dann lesen wir hier, Gott ist ohne Anfang, ohne Ende. Er ist schon vor der Erschaffung der Welt da. Über diese Dinge muss man einfach nachdenken. Gott ist nicht Teil der Schöpfung, er ist nicht erschaffen. Er ist ewig. Er ist außerhalb von rein Raum und Zeit. Er ist einfach. Gott ist ewig. Und das erfahren wir schon in diesem ersten Vers der Bibel. Ein drittes, die Souveränität Gottes. Psalm 135, Vers 6. Alles, was dem Herrn wohlgefällt, das tut er. Im Himmel und auf Erden, in den Meeren und in allen Tiefen. Oder dann Römer 11, Vers 33. O welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unergründlich sind seine Gerichte und wie unausforschlich seine Wege. Wer hat den Sinn des Herrn erkannt und wer ist sein Ratgeber gewesen? Gott tut, was er will. Ich weiß nicht, wie viele Leute bei der Planung des Berliner Flughafens beschäftigt sind. Oder wenn nur ein Haus gebaut wird, da brauchst du doch mindestens einen Architekt und einen Statiker und was weiß ich immer noch. Gott hat das ganz allein beschlossen. Er brauchte keinen Ratgeber. Er brauchte keinen, der ihm dabei hilft. Und es war seine eigene Entscheidung. Gott ist vollkommen souverän in allem, was er tut und in allem, was er nicht tut. Souverän. Und er ist auch niemand eine Rechenschaft dafür schuldig, warum er diese Welt erschaffen hat oder warum er sie gerade so geschaffen hat und nicht anders. Manchmal, wenn wir so Leuten zuhören und manchmal auch an irgendwelchen Geburtstagen, da spricht man ja auch und dann sagen dann die Leute, ja, ich hätte das ja ganz anders gemacht. Gerade, wie kann es so viel Leid auf dieser Welt geben? Da muss doch Gott schuld sein, ne? Und dann weiß man ganz schnell, ich hätte das natürlich irgendwie viel besser gemacht. Aber hier wird deutlich, Gott ist keinem Rechenschaft schuldig. Er macht es so, wie er das will. Und so, wie er es macht, ist es letztendlich gut. Ist es gut. Ein viertes, Gott ist nicht Teil der Schöpfung. Ich sage das gesondert, weil es heute viele Menschen gibt, die sagen, die Schöpfung und Gott, das ist irgendwie so eins. Gott ist ein Teil der Schöpfung oder die Schöpfung ist ein Teil Gottes. Aber hier wird deutlich, die Schöpfung und Gott sind zwei getrennte Dinge. Gott ist nicht Teil der Schöpfung. Diese Ansicht vertritt der sogenannte Pantheismus. Das ist die Auffassung, dass Gott eins mit dem Kosmos und der Natur ist und somit auch im Inneren der Menschen zu finden ist. Und dieser Gedanke des Pantheismus, den finden wir heute sehr oft in östlichen Religionen und auch in der Esoterik. Da wird immer alles vermischt, da ist dann Gott etwas Teil der Schöpfung und weil Gott Teil der Schöpfung ist, wohnt Gott automatisch auch in mir. Und dann muss ich in mein Inneres gehen, um Gott zu entdecken. Also das ist ein ganz anderes Gottesbild, ein ganz anderes Weltbild und das wird bereits im ersten Vers der Bibel widerlegt. Gott ist nicht Teil der Schöpfung. Gott hat die Welt erschaffen. Er war vor der Schöpfung da. Jetzt haben wir einige Dinge aufgezählt, die wir über Gott aufgrund des ersten Verses schon wissen können. Es gibt sicherlich noch mehr und es gibt Bücher über die Eigenschaften Gottes, da könnten wir noch viel mehr jetzt entdecken, die wir auch schon in dem ersten Vers sehen können. Aber was ich jetzt mit euch betrachten möchte, ist die Frage, was hat es denn mit mir zu tun? Was hat es mit mir zu tun, wenn Gott der Schöpfer ist. Wie ist denn meine oder unsere angemessene Reaktion darauf, wenn Gott oder aufgrund dieser Wahrheit, die in der Schrift offenbart ist, Gott der Schöpfer ist? Was würdest du sagen? Wie solltest du darauf reagieren in deinem Leben, mit deinem Leben? Was macht es für einen Unterschied, ob Gott der Schöpfer ist oder nicht? Macht es einen Unterschied? Kommen wir dann noch drauf. Die erste Reaktion, die ich hervornehmen möchte, erheben möchte, ist Glauben. Die erste Reaktion soll sein Glauben. Wir haben hier eine Offenbarung Gottes. Und jede Offenbarung Gottes muss geglaubt werden. Sicherlich bleiben manche Fragen bezüglich der Schöpfung offen. Dass aber das Universum und die Erde durch einen Schöpfungsakt Gottes entstanden ist, das ist eindeutig hier in der Schrift bezeugt. Und es wird immer wieder in der Heiligen Schrift bezeugt. Und wenn Gott etwas offenbart, dann muss ich es glauben. Es wird nicht von mir erwartet, dass ich das alles verstehe. Und es kann niemand alles verstehen. Vielleicht sagst du, das ist mir ein bisschen dünn. Ich möchte Beweise. Ich glaube eher, was mir in der Wissenschaft zum Beispiel über die Evolution gesagt wird. Es wird irgendwann nochmal eine Predigt geben, wo die Evolution auch mal thematisiert wird. Aber darauf können wir jetzt nur antworten, es gibt keine andere Grundlage als der Schöpfung selbst und der Schrift zu glauben. Es gibt keine andere Grundlage. Selbst der beste Wissenschaftler kann beweisen, dass die Schöpfung ein Akt Gottes ist. Das wirst du nicht beweisen können. Und du kannst auch nicht das Gegenteil beweisen. Und was jeder Wissenschaftler tut, er macht seine Entdeckungen und Beobachtungen und dann interpretiert er das Entdeckte und Beobachtete. Aber er kann es nicht beweisen. Er kann Indizien sammeln und er kann sich eine Meinung bilden. Und diese Meinungsbildung wird bei vielen darauf hinauslaufen, sie wird bei vielen ihr eigenes Weltbild bestätigen. Aber beweisen kannst du die Schöpfung nicht. Es kann keiner die Schöpfung nachmachen. Man kann beweisen, dass Eis bei 0 Grad auf Meereshöhe, nee, das Wasser bei 0 Grad auf Meereshöhe friert. Das kannst du in einem Versuch nachmachen. Aber du kannst in einem Versuch nicht die Welt nachmachen. Das geht nicht. Und von daher müssen wir auch sehr vorsichtig sein, was sagen denn Wissenschaftler eigentlich? Die Schrift will geglaubt werden. Als ich zum Glauben kam, das ist jetzt über 30 Jahre her, hatte ich mich vorher mit Anthroposophie beschäftigt. Und ein Mann hat die Anthroposophie sehr stark geprägt, das war der Rudolf Steiner. Und der hat auch ein Buch geschrieben, wie die Welt entstanden ist. Und weil ich ja Anthroposoph war, habe ich geglaubt, was Rudolf Steiner über die Erschaffung der Welt geschrieben hat. Und irgendwann fängt man dann an, die Bibel zu lesen und dann liest man den Schöpfungsbericht und dann habe ich gemerkt, das, was Rudolf Steiner schreibt, stimmt ja gar nicht mit dem überein, was in der Bibel steht. Und wisst ihr, was ich dann gemacht habe? Dann musste ich mich entscheiden, wem ich glauben will. Ich musste mich entscheiden, glaube ich Rudolf Steiner oder glaube ich Gott, der die Wahrheit immer sagt, der nicht lügen kann und der die Wahrheit in der Schrift offenbart hat, wem glaube ich jetzt? Und ich habe mich dann entschieden, dem zu glauben, was in der Schrift steht. Warum? Weil der Autor zuverlässig ist. Ich glaube, dass sich die Wissenschaftler sehr viel Mühe geben, aber sie sind nicht unfehlbar. Und das ist, was wir sagen können von der Schrift. Wir glauben, dass die Schrift Gottes Wort ist und Gott hat nicht nur in 1. Mose 1, Vers 1 das offenbart, sondern immer wieder in der Schrift. Und darauf gründe ich meinen Glauben. Warum ist es eigentlich wichtig, an die Schöpfung zu glauben? Martin hat es letzte Woche schon gesagt, wenn wir der Schöpfung nicht glauben, wenn wir nicht glauben, was in 1. Mose 1, Vers 1 steht, dann entscheide ich, was ich glauben kann und was nicht. Ach, ich bin ja so schlau. 1. Mose 1, nee, das kann nicht sein. Und wer sagt mir dann, was mit den anderen Stellen ist? Ich stelle mich in diesem Fall über die Schrift, aber die Schrift offenbart eindeutig, Gott hat alles erschaffen. Wenn wir heute anfangen, die Schöpfung nicht mehr zu glauben, dann glauben wir morgen nicht mehr, dass Gott souverän ist, dann glauben wir nicht mehr, dass wir Sünder sind, dann glauben wir nicht mehr an Himmel und Hölle, dann glauben wir nur noch das, was wir wollen. Wir müssen uns auf die Schrift gründen. Was hat Jesus getan, als die Leute ihn etwas fragten? Er hat gesagt, guck doch mal, wie steht's geschrieben? Er hat immer wieder auf die Schrift hingewiesen und er hat gesagt, es steht geschrieben. Und es gibt keine andere Grundlage für unser Leben als die Schrift. Und deswegen ist die erste Reaktion Glauben. Die zweite, und da denke ich, das werden viele wahrscheinlich sagen, ist Anbetung. Wenn wir erkennen, dass Gott das alles gemacht hat, dann muss das doch dazu führen, dass wir ihn ehren und dass wir ihn anbeten. Auch in Römer 1, Vers 20 schreibt Paulus nochmal Folgendes. Denn sein unsichtbares Wesen, seine ewige Kraft und Gottheit wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm gedankt. Paulus sagt, die normale Reaktion des Menschen ist, wenn man die Schöpfung anschaut und erkennt, Gott hat das gemacht, dass man dann in die Anbetung Gottes kommt, dass man dann Gott ehrt. Wenn ich Gott als Schöpfer erkenne, dann werde ich ihn anbeten. Ich habe ein sehr schönes Lied gefunden, das hat Christian Fürchtegott Gellert geschrieben und ich finde, das drückt in wunderbare genau diese Wahrheit aus. Das heißt, wenn ich, o Schöpfer, deine Macht, die Weisheit deiner Wege, die Liebe, die für alle wacht, anbetend überlege, so weiß ich von Bewunderung voll nicht, wie ich dich erheben soll, mein Gott, mein Herr und Vater. Strophe 2. Mein Auge sieht, wohin es blickt, die Wunder deiner Werke. Der Himmel prächtig ausgeschmückt, preist dich, du Gott der Stärke. Wer hat die Sonne an ihm erhöht? Wer kleidet sie mit Majestät? Wer ruft dem Heer der Sterne? Der Mensch ein Leib, den deine Hand so wunderbar bereitet. Der Mensch ein Geist, den sein Verstand dich zu erkennen leitet. Der Mensch der Schöpfung Ruhm und Preis ist sich ein täglicher Beweis von deiner Güt und Größe. Erheb ihn ewig, o mein Geist, erhebe seinen Namen. Gott, unser Vater, sei gepreist und alle Welt sag Amen. Das Lied drückt genau das aus. Wenn wir zur Erkenntnis des Schöpfers kommen, führt es dazu, dass wir ihn ehren und ihn anbeten. Meine Frau, sie hat mal Krankenschwester gelernt, die sagt immer mal wieder, ich verstehe nicht, dass es ungläubige Ärzte gibt. Man muss sich doch mal den menschlichen Körper angucken, wie das so alles funktioniert und dann fängt sie mit irgendwelchen Dingen an, die ich nicht verstehe, mit Blutkörperchen und was weiß ich. Und sie sagt immer, schau dir doch die Schöpfung an. Da erkennst du, wie groß Gott ist, wie wunderbar Gott das alles gemacht hat. Schau dir die Blumen an, schau dir das Universum an, egal was das in der Schöpfung ist, du wirst immer wieder dahin kommen, dass du erkennst, ein weiser Gott hat das alles wunderbar gemacht. Das zweite, Anbetung. Das dritte, Demut. Die dritte Reaktion ist Demut. Wir Menschen neigen dazu, uns in den Mittelpunkt zu stellen. Wir nehmen gerne die Rolle Gottes an. Die Schöpfung hilft uns, den richtigen Platz einzunehmen. Die Schöpfung sagt uns nämlich, lieber Wolfgang, die Welt dreht sich nicht um dich. Die Welt dreht sich um Gott. Er ist das Zentrum. Ich finde, da passt unheimlich gut Hiob. Hiob Kapitel 38, wo ja Hiob im Grunde Gott fragend anklagt, warum manche Dinge so sind. Und Gott gibt ihm eine Antwort. Und die möchte ich mal lesen ab Hiob 38, Vers 1. Da antwortete der Herr dem Hiob aus dem Gewittersturm und sprach: Wer verfinstert da den Ratschluss mit Worten ohne Erkenntnis oder ohne Verstand? Gürte doch deine Lenden wie ein Mann, ich will dich fragen und du sollst mich belehren. Und dann fragt Gott Hiob: Wo warst du, als ich den Grund der Erde legte? Sprich es aus, wenn du Bescheid weißt. Wer hat ihre Maße bestimmt, weißt du das? Oder wer hat die Messschnur über sie gespannt? Worin wurden ihre Grundpfeiler eingesenkt oder wer hat ihren Eckstein gelegt? Wo warst du, als ich den Grund der Erde legte? Was eine Frage, gell? Aber das hilft uns zu erkennen, Gott ist im Zentrum und nicht ich als kleiner Mensch. Soweit zur Demut. Ein viertes: Die Schöpfung gibt uns Sinn. Durch die Schöpfung bekommen wir Lebenssinn. Römer 11, Vers 36. Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Wir bekommen durch die Schöpfung Sinn. Unser Leben bekommt Sinn. Ich will dich mal eines fragen. Macht es einen Unterschied, ob die Schöpfung, ob der Mensch, ob du ein Produkt des Zufalls bist, das sich in einem Milliarde Jahre währenden Prozess über den Urknall und einem Einzeller und dem Grottenmolch zu einem intelligenten Molekülverbund namens Mensch entwickelt hat, oder ob die Schöpfung von einem weisen Gott geplant und gewollt ist und er dein Schöpfer ist. Macht es einen Unterschied? Es macht einen großen Unterschied. Und viele Menschen, die keinen Sinn in ihrem Leben sehen, haben genau im Grunde das Problem. Und das, was die Wissenschaft teilweise gemacht hat, sie hat nicht irgendwelche Wahrheiten entdeckt, sondern sie hat den Lebenssinn des Menschen zerstört. Das nennt man Nihilismus, Nichtigkeit, Nichts, Unsinn. Gott hat die Welt aus dem Nichts erschaffen, aber weil Gott die Welt aus dem Nichts erschaffen hat, macht sie Sinn. Wenn aber die Welt durch einen Entwicklungsprozess entstanden ist, dann macht sie keinen Sinn. Und dann bleibt sie ohne Sinn, dann bleibt auch dein Leben ohne Sinn. Und deswegen ist es wichtig, dass wir anfangen zu glauben, denn dann fängt der Sinn des Lebens an. Ein letztes: Nach dem Sinn kommt der Zweck. Da bin ich wieder bei Peter, oder wir kommen zusammen an dieser Stelle. Durch die Schöpfung bekommt unser Leben nicht nur Sinn, sondern auch Zweck. Die Frage ist nämlich, wozu lebe ich eigentlich? Warum bin ich denn erschaffen? Was begründet denn mein Dasein? Womit macht mein Leben Sinn? Was ist das Ziel meines Lebens? Und da möchte ich nochmal Kolosser 1 ab Vers 15 zitieren. Jesus: Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Denn in ihm und durch ihn ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn erschaffen. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Die Schöpfung führt mich zum Schöpfer. Und durch die Schöpfung, durch 1. Mose 1, Vers 1, erkenne ich den Zweck des Lebens. Die Frage, für wen lebe ich? Für wen lebst du? Und ganz eindeutig, das ist die Botschaft der Schrift, hat Gott uns nicht deshalb erschaffen, weil er uns brauchte, sondern weil er uns wollte. Weil er das so entschieden hat. Aber indem er uns schuf, wird deutlich, wir sind auch für ihn und zu ihm hin geschaffen. Der Sinn des Lebens, der Zweck des Lebens besteht darin, dass wir unser Leben nun mit Gott, für Gott und zu seiner Ehre leben. Du würdest erschaffen, ich wurde erschaffen, um mit und für Gott zu leben. Da gibt es das Problem der Sünde. Es gibt das Problem, dass der Mensch selbst sein will für Gott. Es gibt das Problem, dass der Mensch sich selbst erheben will, dass er Gott gar nicht haben will, weder als Schöpfer noch als der, dem er gehorchen soll. Und das Problem haben wir alle. Das hat jeder Mensch. Aber das Problem hat auch Gott gelöst. Denn dazu ist der Herr Jesus Christus gekommen und wir haben das wunderbar beim Abendmahl auch gehört, dass er nämlich gekommen ist, um unsere Schuld zu sühnen. Die Schuld trennt uns von Gott. Aber Jesus ist gekommen, damit wir mit Gott versöhnt werden können und dann wieder als begnadigte Sünder mit Gott, für Gott und zu seiner Ehre leben können. Und deshalb gibt uns die Schöpfung einen Lebenszweck, ein Lebensziel. Es waren jetzt einige Dinge, die wir schon betrachtet haben. Es gibt sicherlich noch viel mehr und ihr könnt gerne in Ruhe darüber nachdenken. Viele Gedanken dieser Predigt finden sich in einem Lied von Peter Strauch wieder. Dort werden wir sehen, dass die Schöpfung zur Kenntnis des Schöpfers führt, aber auch zu Lebenssinn und Lebenszweck. Ich zitiere nochmal eine Strophe und den Refrain. Herr, ich sehe deine Welt, das weite Himmelszelt, die Wunder deiner Schöpfung. Alles das hast du gemacht, den Tag und auch die Nacht. Ich danke dir dafür. Berge, Flüssen und die Seen, die Täler und die Höhen sind Zeichen deiner Liebe. Sonne, Wolken, Sand und Meer, die loben dich so sehr, sie preisen deine Macht. Und dann kommt die Folge. Darum bete ich dich an, weil ich nicht schweigen kann. Die Freude füllt mein Singen. Staunend habe ich erkannt, ich bin in deiner Hand, du lässt mich nicht los. Soweit 1. Mose 1, Vers 1 und 2. Lasst uns noch mal beten. Stehen wir dazu auf. Vater, ich danke dir für diese Offenbarung aus deinem Wort und danke, dass wir ganz klar daraus sehen dürfen und erfahren dürfen, du bist der Schöpfer dieser Welt, du bist mein Schöpfer, du bist unser Schöpfer. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du das in unsere Herzen wirklich einschreibst und dass wir unser Leben daraus gestalten und erkennen, warum wir leben und für wen wir leben. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns Gnade gibst, unser Leben auch wirklich mit dir und zu deiner Ehre zu leben. Amen.